Guten Morgen euch allen. Lasst uns beten. Herr Jesus, wir sind hier zusammen, um dich zu ehren, dir zu begegnen, auf dich zu hören. Wir wollen dich bitten, dass du uns begegnest an diesem Morgen und dass du zu uns sprichst. Amen. Guten Morgen, habe ich gesagt. Ist es ein guter Morgen? Ein guter Morgen, an dem aber auch der Gedenktag ist an die Befreiung des Lagers Auschwitz. Und es ist ein guter Morgen, denn wir dürfen uns ja an die Befreiung erinnern. Und gleichzeitig ist mir so elend. Und ich bin froh, dass das heute nicht mein Predigtthema ist. Aber eigentlich müsste man darüber reden. Man müsste darüber reden, dass wir daran gedenken, dass 6 Millionen Juden von 11 geplanten Millionen getötet worden sind damals. Und heute ist Gedenken auf der ganzen Welt. Danke, dass du es erwähnt hast, Ivo, dass heute dieser Tag ist. Meine Familie ist heute Morgen im Kino. Ist mal auch etwas anderes am Sonntag. Denn heute läuft Schindlers Liste, bewusst an diesem Gedenktag. Wir waren gerade in Rom, meine Frau und ich. Und in der Nähe von Rom ist die Ausgrabung der ältesten Synagoge außerhalb von Israel. Und auch dort ist heute Gedenktag an dieses Ereignis. Das Ganze wird dem Ganzen wird gedacht durch eine Kunstausstellung, Jahr für Jahr, dort in den Ausgrabungen von Ostia Antica. Auch da ist es nicht vergessen. Und was mich bei Israel-Aufenthalten am meisten erschüttert, das ist der im Frühjahr der Holocaust-Gedenktag. Da steht für eine Minute oder auch ein bisschen länger in Israel alles still. Im wahrsten Sinne des Wortes, dass selbst die Autos einfach stehen bleiben, die Leute aussteigen und das Leben stoppt. Und ich würde mir wünschen, wir haben heute Nachmittag vielleicht jeder für sich doch mal einen kurzen Stopp, um sich daran zu erinnern, was damals geschehen ist. Wir haben eben gesungen, Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Das ist das, was beim Holocaust zentral ist und doch so unfassbar. Gott sitzt im Regimente und führt alles wohl. Lasst uns beten noch einmal. Herr Jesus, wir können es nicht erfassen, was damals deinem Volk angetan worden ist. Und zu was Menschen, zu was unser Volk fähig gewesen ist. Aber wir haben gesungen, und das gilt, du sitzt im Regiment und du führst alles wohl. Das hängt nicht davon ab, ob ich es verstehe oder fassen kann, sondern du bist ein liebender Gott. Und du stehst über dem, was geschehen ist, und du warst mittendrin. Amen. Unser Thema ist heute ein anderes, wobei ich mir auch überlegt habe, das, was der Paulus in diesem zweiten Korintherbrief so alles schreibt über sein Leben, das ist eigentlich nicht so weit vom Holocaust weg. Also so ganz anders ist unser Thema doch nicht. Und doch ist da natürlich der Holocaust nochmal ein anderer Tiefpunkt. Es geht hier im zweiten Korintherbrief, im vierten Kapitel, aber auch in weiten Teilen des zweiten Korintherbriefes um den Dienst des Paulus, den Dienst für Jesus, den Dienst, wie er das Evangelium, die frohe Botschaft, die Siegesbotschaft, Jesus ist Sieger über Hölle, Tod und Teufel, wie er diese Botschaft zu Menschen bringt und wie die Herrlichkeit Gottes im Leben von Menschen aufgeht. Der Ebo hat ganz zu Recht gesagt, es wird mal über Jerusalem aufgehen. Es ist faszinierend, dass diese Herrlichkeit schon von Paulus, von anderen, von uns zu Menschen gebracht wird. Und wenn dieses Leben verändert ist, dann geht die Herrlichkeit Gottes jetzt schon im Kleinen auf. So klein ist es gar nicht. Für mich ist es ein Wunder, wie diese Herrlichkeit mein Leben verändert hat. Aber im Kleinen auf, im Vergleich zu dem, was noch kommen wird. Ich freue mich drauf. Es geht um Dienst für Jesus. Letzten Sonntag hat der Werner von Dienst geredet. Vers 1 im 2. Korintherbrief im 4. Kapitel. So sieht also der Dienst aus, den Gott uns in seinem Erbarmen übertragen hat. Deshalb lassen wir uns nicht entmutigen. Im 2. Korintherbrief 13 Mal das Wort Dienst, 5 Mal das Wort Diener. Das ist Thema. Und da sind wir mittendrin. Gehen wir den Text. Wir haben noch gar keine Folie, sehe ich gerade. Ja. Machst du die erste? Genau. Gehen wir den Text, den Ebo gelesen hat, miteinander durch. Jetzt eine etwas andere Übersetzung. Wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Die zerbrechlichen Gefäße ist hier übersetzt. Zerbrechliche Gefäße. Das sind Gefäße gewesen aus gebranntem Ton. Ich wollte euch eigentlich Tonscherben mitbringen, habe sie zu Hause vergessen. Tut mir leid. Um euch zu zeigen, wie zerbrechlich die sind. Also alte, wirklich alte Tonscherben. 2.000 bis 3.000 Jahre alte Tonscherben. Das ist zerbrechlich. Das ist nicht stabil. Das ist nicht wie Stein oder gar wie ein harter Stein. Und John MacArthur schreibt, solche Gefäße waren billig, zerbrechlich, ersetzbar. Dabei sind Tongefäße was durchaus Brauchbares gewesen. Die waren nicht unnütz, sondern die wurden täglich gebraucht. Aber im Vergleich zu diesem Schatz, im Vergleich zu dieser Größe Gottes, zu der wir jetzt gleich kommen, da sind selbst gute Haushaltsgegenstände einfach zerbrechlich, vergänglich. Die haben keinen Ewigkeitswert. Man kann sie als Behälter nehmen, ja, aber sie sind, nochmal MacArthur, niedrig, unbedeutend, entbehrlich, ersetzbar. Wir haben diesen Schatz in minderwertigen Gefäßen im Vergleich zum Schatz. Was ist der Schatz, der uns unvertraut ist? Ich möchte jetzt etwas sagen, das den einen oder anderen vielleicht überrascht. Was ist dieser Schatz? Ich habe hier geschrieben, der Schatz, der uns anvertraut ist, das ist unser Dienst am Evangelium. Dieser Schatz, der uns anvertraut ist, ist der Dienst am Evangelium. Wir können auch anders formulieren. Ich hätte ja eher gedacht, das ist die Herrlichkeit, um die es geht. Ja, das hat auch mit Herrlichkeit zu tun. Dienst am Evangelium heißt, wir haben einen Dienst bekommen, der die Herrlichkeit Gottes, die offenbart ist, zu Menschen bringt. Das ist der Schatz. Ich werde später noch mehr darüber reden, was das genau bedeutet. Was hat uns Jesus da anvertraut? Großes anvertraut. Ich würde ja eigentlich erwarten, dass ich es eher kaputt mache. wenn ich sowas Kostbares bekomme. Aber nein, Gott hat diese Entscheidung getroffen. Ich vertraue euch diesen Dienst an. Hat er dafür Helden ausgesucht? Vielleicht seid ihr die Helden, also ich nicht. Ist Paulus ein Held? Er sagt, er ist das Minderwertigste, denn er hat sogar die Gemeinde verfolgt. Solche zerbrechlichen Gefäße wählt Gott aus, beruft Gott, um seine Herrlichkeit zu Menschen zu bringen. Und diese Herrlichkeit verändert Leben. Das Eigentliche hier ist der Schatz, nicht das Gefäß. Ich habe mich gefragt, warum hat Jesus für einen solchen Schatz solch ein zerbrechliches Gefäß wie gerade mich? Ich darf auch sagen, wie gerade dich ausgewählt. Warum? Damit klar ist, dass unser kraftvoller Dienst nicht aus einem selbst kommt, sondern von ihm. Das schreibt er hier. Dass man merkt, dass es Gottes Kraft ist, die da wirksam ist. Nicht meine Überredungskunst, meine schönen Worte, noch nicht mal mein vorbildliches Leben. Werner hat am letzten Sonntag von Display gesprochen. Etwas veranschaulichen, mit meinem Leben das Evangelium veranschaulichen. Ja, noch nicht mal, was ich veranschauliche, ist das Eigentliche, sondern diese Herrlichkeit Gottes, die ins Leben von Menschen kommt. Das soll deutlich werden, es kommt von Gott. Werner hat von Empfangen gesprochen. Wir haben das alles für unseren Dienst empfangen und dann können wir es weitergeben. Nochmal John MacArthur, den ich hier zitieren möchte. Die große Macht Gottes übersteigt und übertrifft das Tongefäß. Die Schwäche des Boden schadet seiner Aufgabe nicht, sondern im Gegenteil unbedingt dafür erforderlich. Paulus schreibt im 12. Kapitel des 2. Korintherbriefs: Der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Weiter bitte. Von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein und doch werden wir nicht erdrückt. Das ist ein tolles Bild, oder? Das kann doch so erdrückend sein. Von allen Seiten Schwierigkeiten, aber ich werde nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht mehr weiter und doch verzweifeln wir nicht. Wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen und kommen doch nicht um. Das Erleben, es gibt im Alten Testament so manches Beispiel. Aber das ausführlichste Beispiel ist natürlich Paulus, hier im 2. Korintherbrief, in seinen anderen Briefen, in der Apostelgeschichte. Das ist er, was er ständig erlebt. Sobald er anfängt, von Jesus zu reden, wird es schwierig. Sehr schwierig. Bis hin zur Steinigung und was alles so ist. Sehr schwierig. Ja, hätte er doch seinen Mund gehalten. Nein, es geht ihm nicht darum, den Mund zu halten, sondern er hat diesen Dienst bekommen, aber er wird da nicht untergehen. Machst du mal die nächste Folie, bitte? Ist euch aufgefallen, dieser Text, der so erdrückend sein könnte, der hat doch, aber, nicht solche Worte. Da ist bei diesen Wortpaaren, das ist das Problem, aber wir kommen nicht um. Da ist immer ein, wie habe ich es hier geschrieben, ein, wir werden nicht erdrückt Wir verzweifeln nicht, wir werden nicht verlassen, wir kommen nicht um. Da kann ich mich sehr gut finden. Ich schaue manchmal viel zu stark auf den ersten Teil. Da ist das Problem. Und verliere das Aber, verliere Gott aus dem Blick. Das kann ich hier von Paulus lernen. Und ich frage mich, wie das geht. Bei der Liste, die er so aufführt, ich habe sie ja schon mal in der Predigt zitiert und sie wird uns noch das ein oder andere Mal begegnen in diesem Brief. Bei dieser Liste an Schwierigkeiten kann ich da den Gott noch im Blick behalten. Ja, das ist ein geistliches Geheimnis, das uns Paulus hier sagt. Mitten im Problem auf Gott schauen. Offenbar wird der Paulus durch die Schwierigkeiten nicht geschwächt, sondern gestärkt. Kurzes Überlegen. Wie geht es dir in den Schwierigkeiten? Geschwächt bis hin gelähmt oder gestärkt? Die Probleme werden erst dann richtig groß, wenn ich hier in diesem Text, aber auch in meinem Leben, das nicht streiche. Das heißt, wenn ich den aus den Augen verliere, der größer ist, Gott. Wenn ich nicht mehr sehe, dass Jesus alles vermag, dass Jesus einfach alles kann, dass Jesus nicht nur drüber steht, sondern mit mir drin ist im Problem, dann wird es schwierig. Die nächste Folie bitte. Ihr kennt alle wahrscheinlich oder die allermeisten den Missionsauftrag, den Jesus uns gegeben hat, hier nach Matthäus 28, Vers 18 heißt es, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Geht hin zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Wunderbarer Auftrag. Und sobald ich den Vers 18 übersehe, aus dem Auge verliere, anfange selbst zu tun, statt in der Macht Gottes zu handeln, dann wird es schwierig. Verlässt du auch mal viel zu oft den Vers 18 aus dem Auge oder besser gesagt, den, dem alle Macht gegeben ist. Und dann versuche ich mein Leben selber zu meistern, dann versuche ich meinen Dienst selber zu meistern. Das geht nicht gut. Und irgendwann bin ich ausgepowert, verzagt, enttäuscht oder was immer auch. Aber hier steht, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Das steht drüber und steht drunter. Nächste Folie bitte. Auf Schritt und Tritt erfahren wir am eigenen Leib, was es heißt, am Sterben Jesu teilzuhaben. Aber gerade auf diese Weise soll auch sichtbar werden, dass wir schon jetzt in unserem irdischen Dasein am Leben des auferstandenen Jesus teilhaben. Ja, mitten im Leben sind wir um Jesu Willen ständig dem Tod ausgeliefert und eben dadurch soll sich in unserem sterblichen Dasein zeigen, dass wir auch am Leben von Jesus Anteil haben. Das ist dieses Leid, das der Paulus in seinem Dienst erfuhr. Das ist das Leid, das Menschen bis heute in ihrem Dienst erfahren. Das ist das Leid, das auch Verfolgung heißt bei Paulus. Und ich möchte uns nur kurz eine Stelle aus Johannes 15 dazu lesen und das dann aber nicht weiter ausführen. Aber das, was Jesus hier sagt in Johannes 15 ab Vers 18, trifft meines Erachtens genau das, von was Paulus schreibt. Wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich schon vor euch gehasst hat, sagt Jesus. Sie würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet, denn die Welt liebt ihresgleichen. Doch ihr gehört nicht zur Welt. Ich habe euch aus der Welt heraus erwählt. Das ist der Grund, warum sie euch hasst. Denkt an das, was ich euch gesagt habe. Euer Diener ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie euch auch verfolgen. Gehen wir noch abschließend zu Vers 15. Ja, unser Dienst geschieht, unser ganzer Dienst geschieht für euch. Denn Gottes Gnade soll immer mehr Menschen erreichen, damit dann auch eine ständig wachsende Zahl Gott dankt und ihm die Ehre gibt. Ja, dahin soll aller Dienst führen. Herrlichkeit Gottes soll zu Menschen kommen. Es soll wirklich die Herrlichkeit Gottes im Leben aufgehen. Das Licht Gottes soll es hell werden lassen, Leben verändert. Das ist das Ziel und deshalb nimmt der Paulus alles auf sich. Und was mich sehr getroffen hat hier im 2. Korintherbrief, ist das, was hier am Anfang von diesem Vers steht. Ist euch das aufgefallen, was da eigentlich für eine Bombe steht? Ja, unser ganzer Dienst geschieht für euch. Die, die ihn so attackiert haben, denen sagt er, mein Dienst inklusive Leiden und Verfolgung ist für euch. Ich möchte das abrunden mit 4 kurzen Punkten. Und der erste Punkt knüpft genau daran an. Unser ganzer Dienst geschieht für euch, aber keiner sieht es oder honoriert es. Meine Frau hat heute Morgen beim Frühstück mit mir geschimpft. Ich soll euch auch liebe Grüße von ihr sagen, hat sie mir aufgetragen, weil ich das so formuliert habe. Von wegen, keiner sieht es oder honoriert es. Da hat sie gesagt, es ist doch übertrieben, was du da machst. Ist es übertrieben? Würde ich jetzt gern den ganzen 2. Korintherbrief vorlesen und dann abstimmen lassen, ob es übertrieben ist. Es ist übertrieben, keiner. Denn es gab glücklicherweise auch welche, die waren nicht gegen Paulus. Die haben wohl honoriert, was er dort gemacht hat. Die Gemeinde gegründet und durch die ganzen Tiefen mit ihm gegangen. Aber ich habe das bewusst so formuliert. Denn so wie sie ihn missachten, angreifen, herabstufen, niedermachen, lächerlich machen, da kann ich von keiner reden. So ein Undank von einer Gemeinde, für die er alles eingesetzt hat. So ist es dem Paulus in Korinth wirklich ergangen. Und so ergeht es Dienern Jesu bis heute. So ergeht es Dienern Jesu bis heute. Ein lieber Freund von mir, ein Pastor, wurde von seiner Gemeinde vor die Tür gesetzt. Und er ging zu einem erfahrenen Pastor, weil er dachte, das kann doch nicht sein, das darf doch einem Pastor nicht passieren, dass du vor die Tür gesetzt wirst. Und der erfahrene Pastor, er ist auch Missionsleiter, der hat gemeint, lieber so und so, das passiert jedem von uns. Und damit meint er jetzt die großen Dinge. Auch ich habe das erlebt in einer Gemeinde, für die man alles einsetzt, dass man mehr oder weniger vor die Tür gesetzt wird. Ja, eine Gemeinde, die man selber gegründet hat und alles. Und ja, ich möchte da nicht zu sehr ins Detail gehen. Sage ich euch nur, weil ihr es ja nicht seid. Weil ich traue mich nicht wie der Paulus, das zu machen, das der Gemeinde so deutlich zu sagen. Aber auch das kann man von Paulus lernen, dass man nicht immer schweigen muss. Bei mir hat es Jahre gedauert, bis ich das verarbeitet hatte, ja. Weil da stirbt ein Kind damit. Ich kenne das sehr gut, aber auch im Kleinen. Muss ja nicht immer gleich der Gemeindecrash sein. Im Kleinen, wo du dich einbringst für Jesus, egal ob du predigst, ob du spülst oder was immer du machst hier in der Gemeinde, keiner honoriert es, keiner sieht es, keiner dankt. Ich rede nicht davon, wenn jemand versucht, sich das Lob und die Anerkennung damit zu verdienen. Gibt's auch. Davon rede ich nicht. Ihr versteht mich richtig. Sondern du dienst und manchmal über Jahre nichts. Kein Dank, keine Anerkennung. Es wird einfach nicht gesehen. Und neben dem Ignorieren, was man tut, dann werden dir manchmal auch noch die falschen Motive unterstellt. Du willst dir was verdienen, du willst im Mittelpunkt stehen, du betest zu wenig und was so alles kommt. Auch das ist mir in meinem Dienst schon begegnet. Ich beobachte es bei anderen. Und ich hoffe dann, wenn so etwas in einer Gemeinde ist, dass es wenigstens nicht absichtlich geschieht. Denn dann sind wir bei Mobbing. Ein Riesenthema in Gemeinden. Ich möchte daran festhalten, dass es nicht absichtlich geschieht. Allerdings wird mir dann gesagt, du bist als zu naiv. Ich möchte mir meine Naivität bewahren. Was meiner Frau und mir in letzter Zeit ganz wichtig geworden ist bei diesem Thema: Ich bin nicht das Opfer, sondern ich bin Diener Gottes. Ich bin nicht das Opfer. Ich habe diesen Schatz. Das ist ganz, ganz wichtig, denn sonst könnte man bei dem, was Paulus im Großen erlebt hat und das, was ich im Kleineren und was ihr auch im Kleineren erlebt, sonst könnte man verzweifeln und in die Opferrolle gehen. Und ich bin ja nur ein geplagter Mensch. Nein, Paulus hat diesen Text begonnen: Ich will euch zum Dienst, was hat er geschrieben? Ermutigen. Ich will euch Mut machen. Und dazu passt nicht die Opferrolle. Ein zweiter Punkt. Auch da hat meine Frau mit mir geschimpft. War heute am Schimpfen. Schwierigkeiten, Verfolgung, Probleme im Dienst für Gott sind normal. Ja, ich hatte eigentlich auch gedacht, als ich vor über 27 Jahren meinen Beruf aufgegeben habe und in einen vollzeitlichen Dienst bin, dass das nicht normal ist. In Missionswerken, in Gemeinden. Aber es ist normal, ja. Im Großen wie im Kleinen. Das sind die zerbrechlichen Gefäße. Ja. Unser Leben ist wie zerbrechlich. Entsprechend geht es nicht immer schön zu. Ich möchte drei Beispiele nennen. Das ist einmal Martin Luther. Den Namen kennt ihr alle. 1521 wurde die Reichsacht über ihn verhängt. Das heißt, er war vogelfrei. Sobald er aus dem Schutz seines Landesherrn rausgeht, kann ihn jeder an den nächsten Baum hängen oder sonst was mit ihm machen. 25 Jahre lang war das so. Nicht gerade Traumlaufbahn. 1521 wurden auch seine Schriften verboten. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass Martin Luther der Vielschreiber schlechthin war. Ich denke, dass er 50.000 bis 60.000 Seiten, vielleicht sogar noch mehr, uns hinterlassen hat. Manche erinnern sich noch an Paul Wetter. Paul Wetter hat lange hier in der Gemeinde gedient. Er hat seine Doktorarbeit zum Thema Luther geschrieben. Und Herr Wetter hat, ich meine, 45.000 Seiten Luther dazu gelesen. Luther, ein absoluter Vielschreiber, und dann werden seine Schriften verboten. Also nicht nur, er muss seinen Mund ab jetzt halten, kann nicht mehr offen auftreten, sondern auch, man darf es eigentlich nicht lesen, sondern muss es verbrennen. Immer wieder wurde er vom Teufel geplagt, Anfechtungen und so weiter. Martin Luther. Martin Bucer, auch ein Reformator in Straßburg, in Elsass, immer wieder vermitteln zwischen den einzelnen streitenden Gruppen der Reformation. Wusstet ihr, dass er auch hier in Bonn war? Hat gut ein Jahr in Bonn gelebt. Der sollte die Reformation hier im Erzbistum Köln durchführen. Also Erzbistum Köln, das ist nun gut katholisch, da die Reformation durchführen. Und das hat nicht geklappt. Da wird das, was im Elsass, aber auch an anderer Stelle Evangelium bewirkt hat, hier nicht. Bei der Pestepidemie 1541 hat er seine Frau und mehrere Kinder verloren. Der einzige gemeinsame Nachkomme, der das Erwachsenenalter erreichte, war der geistig behinderte Sohn Nathanael. Beispiel Paul Gerhardt. Das ist der Liederdichter. Vielleicht war er der größte Liederdichter, wenn man das so sagen kann. Auf jeden Fall einer der ganz, ganz Großen bis heute. Der hat segensreich in Berlin gewirkt als Pfarrer. Aber er war Lutheraner und die Gegend wurde reformiert. Das ist Brandenburg wahrscheinlich. Brandenburg wurde reformiert. Er hätte seinem Bekenntnis abschwören müssen, anderes Bekenntnis unterschreiben. Man fragt sich heute, um was es eigentlich ging. Und er muss aus dem Pfarramt. Auch bei ihm die Kinder früh verstorben. Ein einziger Sohn hat die Eltern überlebt. Durch alle drei ist es aber zu so großem Segen gekommen. Martin Luther, Martin Bucer, Paul Gerhardt. Das sind die Wege, die Gott geht. Petrus schreibt uns im 1. Petrusbrief im 4. Kapitel: Liebe Freunde, wundert euch nicht über die Nöte, die wie ein Feuersturm über euch hereingebrochen sind und durch die euer Glaube auf die Probe gestellt wird. Denkt nicht, dass euch damit etwas Ungewöhnliches zustößt. Freut euch vielmehr, dass ihr auf diese Weise an den Leiden teilhabt, die Christus durchmachen musste. Denn dann werdet ihr, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint, erst recht von Freude und Jubel erfüllt sein. Und diese Herrlichkeit wird es bei meiner nächsten Predigt gehen, wenn wir bei Jesus sind. Hier kommt es mir an, da ist der Glaube auf die Probe gestellt, 1. Petrusbrief auch stark Verfolgung, und dann schreibt er doch hier glatt, das ist nichts Ungewöhnliches. Andere Bibelübersetzung, das ist nichts Fremdes. Also wenn ich einen Wunsch äußern dürfte, das soll mir ganz, ganz fremd bleiben. Aber der Petrus sagt, nee, das ist normal. Keine gute Jobbeschreibung, die ich jetzt mache, das weiß ich. Aber das gehört zu Dienst dazu. Das ist der Rahmen, in den das gestellt ist. Und ich kann an der Stelle leicht reden, denn uns hier geht es in der Beziehung so gut. Nächster Punkt. Der Schatz, der uns anvertraut ist, ist unser Dienst für Jesus. Dieser kostbare Schatz. Ich lese nochmal den Vers 7. Wir sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selber kommt. Ich hätte euch am liebsten am Anfang gefragt bei diesem Text, nachdem wir ihn gelesen haben. Ganz am Anfang, an was in diesem Text denkst du? An die zerbrechlichen Gefäße oder an den Schatz? Schatz.
Zerbrechliche Gefäße. Ist mir näher.
Ist dir näher, das zerbrechlichen Gefäße?
Das kenne ich.
Aber beides ist wichtig.
Beides ist wichtig. Ich hätte eher auch an die zerbrechlichen Gefäße gedacht, aber beides ist wichtig. Aber eigentlich ist der Schatz noch wichtiger. Es wäre traurig, wenn der Schatz, das was von Gott ist, nicht wichtiger wäre als ich zerbrechliches Gefäß. Aber Gesein hat völlig recht, wenn ich eins von beiden streiche, dann wird es einseitig. Dann wird es falsch, dann entgeht was. Aber das Wichtigste hier ist erstmal der Schatz. Und ich muss wirklich sagen, den Schatz hatte ich bisher noch nicht so stark gesehen. Mir ging es an der Stelle so, ich wollte eigentlich möglichst demütig sein, sehe mich als zerbrechliches Gefäß und vergesse den Schatz, der hier vorkommt im Text. Man könnte jetzt ja sagen, okay, der Paulus schreibt von sich. So ein Apostel ist ja auch was anderes als ich hier. Wie fängt dieser Vers an? Wir. Wer ist denn wir? Wir alle. Ich glaube, dass er diese Stilform ganz bewusst hier wählt. Denn es ist ja auffällig in diesem zweiten Korintherbrief, dass er immer wieder von ich redet. Kein Brief von Paulus hat so oft ich. Und hier an dieser so zentralen Stelle, wo es ganz allgemein wird, denn keiner von uns hat solche Mühen wie Paulus und auch solchen Auftrag wie Paulus, das ist richtig. Aber hier, wo es so zentral wird, da ist es wir und da betrifft es jeden. Das betrifft jeden Christen. Mein Dienst, Diener Jesu, die sind von Gott berufen. Nicht nur der Paulus. Bist du von Gott zu einem Dienst berufen? Ich hoffe es. Wenn nicht, muss man ganz schnell klar machen, jeder Christ ist zum Dienst berufen. Diener Jesu sind von Gott für würdig befunden worden, ihm zu dienen. Da stehe ich ein bisschen davor und denke, wie kann das sein? Aber das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich bewusst wird, was für eine Auszeichnung ist das eigentlich, dass Jesus mich für würdig befindet, ihm zu dienen. Diener Jesu werden von Gott gebraucht, im Sinne von, sie werden von ihm verwendet, eingesetzt, um sein Evangelium zu den Menschen zu bringen. Gehörst du da dazu? Was für mich daraus folgt, ist, es ist sinnvoll, was ich für ihn tue. Ich bin nicht nutzlos. Egal, ob groß oder klein mein Dienst sein mag, angesehen oder ob es keiner merkt. Ihm zu dienen, das ist mir in diesen Tagen ganz neu bewusst geworden, das ist ein Vorrecht und keine Last. Ein Vorrecht. Möchte uns lesen aus Markus 10. Da heißt es in Vers 45, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Jesus hätte selbstverständlich das Recht gehabt, sich dienen zu lassen. Jesus hätte selbstverständlich das Recht gehabt, sich von seinen Jüngern dienen zu lassen. Ich möchte uns da noch eine andere Stelle lesen, die jetzt nicht hier steht, aus Johannes 13. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin's auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt ihr euch auch einander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, was ich getan habe. Für Jesus war es offenbar nicht nur ein Auftrag, Diener zu sein, sondern es ist seine Identität. Seine Identität. Er ist durch und durch Diener. Und ich habe bei den bisherigen Predigten, ich weiß nicht, habe ich dreimal über 2. Korinther schon gepredigt, immer gesagt, es geht darum, Jesus ähnlich zu werden. Jesus ähnlich zu werden. Das heißt, seine Identität annehmen, mehr und mehr. Und das heißt, Diener sein. Frohe Botschaft? Ihr schaut so bedeppert. Betreten, Entschuldigung. Betreten, also ich bin betreten bei den Gedanken. Willst du werden wie Jesus? Dann heißt das Diener sein. Manches Mal, auch hier in der Gemeinde, aber nicht nur hier, fällt der Satz, niemand wird gebraucht. Niemand wird gebraucht. Stimmt das? Auf der einen Seite ja. Den Satz unterschreibe ich zutiefst.
Ohne Gefäße kann keine Flüssigkeit transportiert werden.
Ohne Gefäße kann keine Flüssigkeit transportiert werden. Und Jesus hat uns zum Transport erwählt, berufen, weil er uns gebrauchen will. Er hätte es ohne mich besser machen können. Da bin ich fest davon überzeugt. Ich werde nicht gebraucht in dem Sinne. Aber er hat sich entschieden, dich und mich zu gebrauchen. Und das dürfen wir nicht aus dem Auge verlieren. Letzter Punkt. Wir müssen ja mal zum Ende kommen. Kraft. Wir sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße, denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Ganz wichtig, ich habe vorhin ja auch schon 2. Korinther 12 gelesen, meine Kraft kommt in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Jesu Kraft, um die geht's, die im Leben zur Wirkung kommt. Machst du mal die nächste Folie, bitte. Und mir ist es hier nochmal neu wichtig geworden, dass diese Kraft zur Auswirkung im Leben kommt. Diese Kraft Jesu, diese Auferstehungsmacht, mit der Jesus heute in uns und durch uns am Wirken ist. Woher kommt die Kraft, in Schwierigkeiten durchzuhalten? Es ist die Kraft, zu Menschen zu gehen und ihnen von Jesus zu erzählen. Es ist die Kraft, die dann meinen Mund öffnet, um zu erzählen. Es ist die Kraft, die mich besonnen sein lässt, wenn Widerstand kommt. Es ist die Kraft, Menschen zu dienen. Es ist die Kraft, die Menschenleben verändert. Und da möchte ich nochmal einhaken. Erlebst du ganz konkret, wie Jesus um dich herum Menschen mit seiner Kraft verändert, zu neuen Menschen macht? Also ihr müsst ein bisschen begeistert nicken. Manchmal ist man so etwas bedrückt. Und es tut sich in Deutschland so wenig. Ja. Paulus schreibt hier in der modernen Übersetzung, 2. Korinther 12, 9, meine Kraft kommt zur vollen Auswirkung. Ja, Jesus wirkt heute. Und das ist die Kraft, um die es hier geht. Seine Kraft, die am Menschen konkret wirkt. Eigentlich, und aber das sage ich zu mir selbst, eigentlich ist kein Platz für, ich fühle mich ja so schwach. Oder? Für mich eine der zentralen Stellen, und damit schließe ich, wenn es um Evangelium geht, ist Römer 1, Vers 16. Das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das ist das, was ich jedem von uns wünsche, im eigenen Leben und im Leben von anderen, wenn wir ihnen das Evangelium Jesu bringen. Ich sage es anders, wenn wir sie vor Jesus stellen. Ich möchte zum Abschluss beten. Herr Jesus, ich bin immer wieder niedergeschlagen, wie schwierig Dienst sein kann, im Großen und im Kleinen. Enttäuschungen, Probleme und was alles mit sich spielt. Und ich möchte dir bekennen, dass ich zu wenig auf das Nicht-Überwunden-Werden, Niederliegen und so weiter schaue, dass ich zu wenig auf dich schaue, denn du kannst. Und Herr Jesus, ich bin begeistert, dass du mich und jeden von uns, die wir hier sind, dass du uns zum Dienst berufen hast und dass du uns eine neue Identität gibst, nämlich dir zu dienen. Was für eine Auszeichnung. Und danke, dass du das in unserem Leben durchführst. Und danke, dass du deine Kraft in unser Leben gegeben hast. Und danke, dass wir deine Kraft auch im Leben von anderen erleben dürfen, wie du Menschen veränderst, wie du sie dir immer ähnlicher machst. Ja, und ich staune, dass du uns nicht aufgegeben hast, sondern dass du geduldig bist und mit uns diesen Weg bis ans gute Ende gehst. Möchte ich bitten, dass du uns neu ins Herz gibst, eine Leidenschaft für dich, dir zu dienen und dir nachzufolgen. Amen. Amen.